HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ein Grund ist ganz klar, Energie wird wieder deutlich teurer. Verbraucher zahlen mehr für Heizöl, Benzin und Diesel.
Das ist eine sehr niedrige Inflationsrate, die wir haben im Moment, auch im historischen Vergleich.
Die Immobilienpreise in Hessen steigen weiter an.
Als ich die Inflationsrate hörte, war ich angenehm überrascht, denn das ist ein Zeichen dafür, dass die Preise wieder in einem gesunden Ausmaß steigen.
Was weniger wird, ist das Geld auf dem Sparkonto.
Sparbuch, Tagesgeld und so weiter werfen kaum noch etwas ab, bedingt durch die niedrigen Zinsen.
Obwohl im Oktober mit 0,5% die höchste Inflationsrate seit 2 Jahren im Euroraum erreicht wurde, bleibt das noch weit unter der Zielmarke der EZB.
Schlimmer kann es für Sparer ja gar nicht kommen. Es gibt keine Zinsen und jetzt ist auch die Inflation wieder da. 1,9% für Deutschland für Januar werden gemeldet. So viel wie seit 4,5 Jahren nicht mehr. Und nun überschlagen sich die Mahner und Warner, die sagen, der deutsche Sparer würde um den Zins betrogen und der Verbraucher um die Früchte seiner Arbeit. Aber ist die Lage tatsächlich so hochdramatisch? Ist es überhaupt schon Inflation? Ist es noch ein gesunder Wert? Ist das Stimmungsmache, die Angst vor der Geldentwertung schürt? Eine Angst, die bei uns Deutschen ja tief wurzelt, aber vielleicht auch nur ein irrationaler historischer Reflex ist. HR2 der Tag, das Geld schmilzt auf der Bank, alles über Inflation, so lautet heute Abend unsere Sendung. Und an dieser Stelle haben wir Eske Hicken aus der Wirtschaftsredaktion gebeten, erstmal eine Grundlage zu schaffen für alles Weitere und die aktuellen Zahlen für uns einzuordnen. Aber das ist gar nicht so einfach.
Gemüse ist ganz schön teuer geworden in letzter Zeit, oder? Dafür sind die Urlaubsreisen gerade billiger. Andererseits bei den Mietpreisen. Ist das Leben nun gerade teuer oder nicht? Das soll ein einziger Wert anzeigen, die Inflationsrate. Aktuell liegt sie in Deutschland bei 1,9%, so hoch wie zuletzt vor 3,5 Jahren. In den vergangenen Monaten sind die Preise immer nur leicht gestiegen, seit Dezember aber überraschend rasant. Das liegt vor allem am steigenden Ölpreis, aber auch an Mieten und Nahrungsmitteln. Sind also die Zeiten niedriger Preise vorbei? Gut fände das Gustav Horn, Chef des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsinstituts IMK.
Das ist ein Zeichen dafür, dass die Preise wieder in einem gesunden Ausmaß steigen. Und das ist ein Zeichen für eine Genesung der Wirtschaft.
1,9%, damit ist die 2%-Marke fast erreicht. Bei 2% Inflation sprechen Notenbanker von stabilen Preisen. Demnach ist ein bisschen Inflation besser als keine Inflation, vorausgesetzt die Wirtschaft läuft rund. Denn dann kaufen die Menschen ein und die Unternehmen können die Preise etwas erhöhen. 2% sind da ein guter Wert, keine Überhitzung. So sehen es die Notenbanker, in Europa, aber auch in den USA. Für die Sparer sind steigende Preise aber keine gute Nachricht, sagt Horst Löchel, Professor an der Frankfurt School of Finance.
Wenn man jetzt sein Geld anlegt und 0% kriegt und eine Inflationsrate von 1,9 hat, macht man eben bekanntermaßen einen Verlust von 1,9. Das ist also doch eine sehr unschöne Entwicklung.
Die Volkswirte haben aber das große Ganze im Blick und eben nicht nur die Nöte des Sparers. Der verliert zwar Geld, sagt IMK-Chef Gustav Horn.
Das ist aber von der Geldpolitik durchaus so beabsichtigt, denn die Leute sollen gerade gar nicht sparen, sondern ihr Geld ausgeben, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Denn das ist das erste Ziel, was die Wirtschaftspolitik im Moment haben muss, dass wir in ganz Europa allmählich aus dieser etwas stagnativen oder schwachen Wachstumsphase hinauskommen, wieder in einen richtigen Konjunkturaufschwung. Und solange dies nicht erreicht ist, müssen die Zinsen eben niedrig bleiben.
Allerdings ist das umstritten. Konservativere Volkswirte würden gern schon bald wieder an der Zinsschraube drehen und die Zinsen im Euroraum erhöhen. Das wirkt wie eine Konjunkturbremse und damit auch wie eine Inflationsbremse. Kann allerdings auch Arbeitsplätze kosten, weshalb Gewerkschafter höheren Inflationsraten gegenüber tendenziell toleranter sind. Ob die Teuerung hoch ist oder niedrig, das ist eine Frage der Interpretation. Mehr Klarheit schafft da ein Blick auf die sogenannte reale Verzinsung, also auf das, was von den Sparzinsen übrig bleibt, wenn man die Inflation abrechnet. Beispiel: In den 70er Jahren gab es zeitweise Leitzinsen von über 7%. Ähnlich hoch war allerdings auch die Inflationsrate. Für die Sparer ein Verlustgeschäft. Bleibt die Frage, was ist eigentlich teuer? Die Statistiker stellen sich einen Warenkorb vor und in den fließt ein, was der Durchschnittsmensch so ausgibt. Für Mieten, Zigaretten, Lebensmittel oder Kultur. Und daraus ergibt sich die Inflationsrate. Ob das Leben teuer ist, hängt also auch von den eigenen Gewohnheiten ab. Horst Löchel.
Wenn ich also viel ins Restaurant gehe beispielsweise, dann merke ich natürlich, wenn die Restaurantpreise anziehen, viel, viel stärker eine Inflation als der Durchschnittsmensch. Also das, was die Menschen individuell feststellen, dass das anders ist als die Inflationsrate, die veröffentlicht wird, hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass es hier um einen Durchschnittswert geht bei der Inflationsrate.
Umstritten ist übrigens auch noch die Berechnung der Inflationsrate. Insgesamt ganz schön viel Streit und Interpretationsmöglichkeit für einen scheinbar so nüchternen, klaren Wert.
Festhalten können wir allerdings bei allen Auslegungsfragen. Die Preise steigen wieder. Wir zahlen mehr fürs Heizen, für Dienstleistungen, aber auch für alles, was wir in unseren Einkaufswagen legen. Gurken zum Beispiel kosten doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Der Indikator schlechthin ist da ja die Zapfsäule. An der Tankstelle merken es viele Verbraucher zuerst. Volltanken geht wieder mehr ins Geld. Professor Heiner Flassbeck ist Volkswirt und hat mit Flassbeck Economics vor kurzem ein volkswirtschaftliches Institut gegründet. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Flassbeck, Sie haben früher vor der Gefahr der Deflation gewarnt, also davor, dass die Preise immer weiter sinken. Jetzt haben wir das Gegenteil oder noch nicht. Ist das schon Inflation für Sie?
Nein, das ist, wir sind noch sehr weit von einer Inflation weg, die man in irgendeiner Weise für gefährlich halten sollte oder könnte. Nein, wir sind normalisieren ein bisschen, aber es sind eben Sonderfaktoren, so wie vorher Sonderfaktoren wie der niedrige Ölpreis dafür gesorgt haben, dass die Inflationsrate sogar unter Null gesunken ist, haben wir jetzt einen gegenteiligen Effekt und wir haben einen statistischen Effekt, weil die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr immer gemessen wird. Im Vorjahr war es besonders niedrig, deswegen ist es jetzt besonders hoch. Also das ist alles, wird viel hineingedeutet, aber es hat im Moment noch ganz wenig Bedeutung eigentlich. Also im Sinne von, was mache ich jetzt und was passiert jetzt? Wir werden sehen, in ein paar Monaten werden die Raten noch wieder runtergehen.
Mit der Inflation scheint das ja sowas wie eine Glaubensfrage zu sein. Es gibt die sagen, brandgefährlich, da werden Werte vernichtet. Es gibt aber auch die jetzt Hurra rufen und finden, na endlich, die Teuerungsrate, die war sowieso viel zu niedrig. Und das bedeutet noch lange nicht, dass die Inflation nun voll zurückschlägt, sondern einfach nur, dass jetzt eine Phase stabiler Preise kommt.
Ja, genau.
Das erklärt sich jetzt nicht so direkt auf Anhieb und von selbst. Also bitte helfen Sie uns. Warum sollte das dann gut sein, dass wir tiefer in die Tasche greifen?
Naja, es gibt immer auch Messprobleme bei der Inflation. Die Inflation wird nie so genau gemessen. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass man immer die Inflation falsch einschätzt, weil man die Qualitätsänderung der Produkte nicht angemessen erfasst. Denn wenn ein Produkt jetzt billiger wird, aber gleichzeitig die Qualität sich ändert, besser wird, die Qualität von dem Produkt auch besser wird, dann ist es natürlich einen noch stärkeren Preisrückgang sozusagen implizit als das, was gemessen wird. Bei Computern spielt das zum Beispiel eine große Rolle. Und die Statistiker sind da immer hinterher. Deswegen überschätzt man eigentlich die Inflation immer ein bisschen und deswegen, man unterschätzt sie ein bisschen und deswegen hat man sich auf 2% festgelegt, weil man, damit man nicht in einen deflationären Bereich hineingerät, wenn man schon 0% erreicht. Deswegen hat man sich auf 2% festgelegt. Das ist eine Norm, aber das sind alles Bewegungen, die noch vollkommen undramatisch sind.
2%, das ist die Position der EZB, die will erklärtermaßen diese Inflation und da geht es dann so ähnlich wie beim Klimaschutz eben um diese heilige 2, jetzt nicht um das 2-Grad-Ziel, sondern um das 2%-Ziel und da sagt die EZB, wir brauchen eine Inflation von unter, aber nahe bei 2% und sie versucht diese Entwicklung ihrerseits zu befeuern, indem sie zum Beispiel die Geldmasse massiv erhöht, indem sie die Notenpresse anwirft. Kritiker sagen, da ist Draghi geradezu halsstarrig, da lässt er sich von niemandem und auch durch nichts davon abbringen. Warum sind ihm denn diese 2% so wichtig?
Nein, das ist schon vollkommen richtig, was er gemacht hat. Er hat eben Sorge vor einer Deflation gehabt, weil Deflation ist dann wirklich gefährlich, weil Deflation erstmal die Schulden erhöht von Leuten, die sich vielleicht nicht leisten können. Das ist ein wichtiger Effekt. Der andere ist, dass man vielleicht Käufe noch zurückstellt, sodass die Deflation sogar destabilisierend wirkt. im Gegensatz zu einer leichten Inflation, die dazu führt, dass mehr ausgegeben wird. Und Gustav Horn hat gerade eben ja schon gesagt, es muss mehr ausgegeben werden in Europa und in Deutschland. Insofern hat Draghi das schon ganz richtig gemacht und man darf da jetzt nicht so viel hineindeuten. Man hat einfach verhindern wollen, dass die Preise noch stärker sinken, dass es eine noch tiefere Rezession in Europa gibt und das ist jetzt nach jetzigem Stand auch in etwa gelungen, aber ganz viel ist eben nicht passiert. Worum es eigentlich geht, auch das hat Gustav Horn vorhin schon angedeutet, ist, dass man muss die Leute wieder dazu bringen, Geld auszugeben. Aber nicht das Geld ausgeben alleine reicht nicht, sondern das muss sich jemand verschulden. Eine Volkswirtschaft kann nicht funktionieren, wenn sich nicht viele Leute verschulden. Eben genauso viele müssen sich mindestens verschulden, wie gespart wird von der Summe her. Und das ist nicht so einfach und das versucht der Draghi zu erreichen mit niedrigen Zinsen. Und wenn die Sparer nichts kriegen, dann muss man ihnen sagen, ja, dann habt ihr es, seid ihr selbst schuld, hört auf mit dem blöden Sparen.
Was bestimmt denn längerfristig die Inflation?
Das ist in Deutschland natürlich keine Botschaft, die man so gerne hört.
Nochmal die Frage, was bestimmt denn längerfristig überhaupt die Inflation?
Ja, längerfristig, wie gesagt, hat das mit all diesen mit Preisschwankungen nichts zu tun. Da sind wir ziemlich sicher, da gibt es eine klare empirische Belege darüber. Längerfristig bestimmt in allen Industrieländern, Entwicklungsländern über lange Zeit die Löhne, bestimmen die Löhne die Inflationsrate. Also die Löhne, die nominal ausgezahlten Löhne, die die Menschen erhalten, abzüglich der Produktivität sozusagen, das nennt man Lohnstückkosten, das ist der entscheidende Determinante für die Inflationsrate. Das heißt also, erst wenn in Europa die Löhne wieder stärker steigen würden, wofür wir im Moment überhaupt keine Anzeichen haben, dann würden auch die Inflationsrate, also die ernstzunehmende Inflationsrate, sagen wir die Kerninflationsrate oder wie immer man das nennt, die Inflationsrate, die längerfristig Bestand hat, die würde dann wieder steigen. Aber da sind wir noch weit entfernt von. Insofern gibt es tatsächlich unterhalb der jetzt sichtbaren Inflationsrate von 1,9% immer noch eine deflationäre Gefahr, weil immer noch großer Druck auf die Lohnentwicklung herrscht. In Deutschland haben wir auch nicht viel zustande gekriegt. Im vergangenen Jahr sind die nominal ausbezahlten Löhne um 2% gestiegen. Das ist noch viel zu wenig, um auf Dauer eine Inflationsrate von 2% zu haben, denn es gibt ja auch noch die Produktivität, die steigt und die sollte auch durch die Löhne ausgeglichen werden. Also
Sie sagen, bei der Inflation ist noch Luft nach oben.
Nein, das ist noch Luft nach oben bei der wirklichen Inflation, bei dem, worum es geht, wie gesagt. Und wenn wir mal 2% erreichen, dann ist es auch vernünftig und es sollte dann auch dabei bleiben. Es muss nicht darüber hinausgehen. Insofern aber, wie gesagt, die Lohnentwicklung ist dafür entscheidend. Und wir haben keine Anzeichen, dass in Europa jetzt irgendwo eine Inflation droht, in dem Sinne, dass jetzt die Dinge aus dem Ruder laufen. Die Arbeitslosigkeit ist überall noch hoch, auch in Deutschland ist sie immer noch hoch, obwohl sie da noch am geringsten ist. Und deswegen gibt es hohen Druck auf die Löhne, was wiederum unser Konjunkturproblem mit verursacht, nämlich dadurch wird dann zu wenig gekauft, weil die Sparer auch trotz Nullzinsen und trotz sogar realen negativen Zinsen, wie wir gehört haben, auf ihrem Säckel sitzen und ihn nicht plündern.
Der Volkswirt Professor Heiner Flassbeck, vielen Dank. Halten wir fest, die Preise steigen in Deutschland wie schon seit 4 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig verkümmert unser Geld auf dem Girokonto. Wenn es also sowieso nichts bringt zu sparen, dann können wir das Geld doch eigentlich auch gleich verpulvern, verpfeffern und verfeiern. Da gibt es noch viel zu lernen. Vom Barock mit seiner Liebe zum opulenten Gelage und dem glänzenden Schein. Für Europas Fürsten waren diese Feste eine Bühne der Macht. Der Literaturhistoriker Karl Selzle beschreibt uns diese Prachtentfaltung am Hofe Ludwig des 14. Dafür wurde auch schon mal eine eigene Insel aus dem Boden gestampft oder bei Komponist Jean-Baptiste Lully eine Musik in Auftrag gegeben, die sich hier.
So wie die Königinnen, Madame und Monsieur ihre Plätze eingenommen hatten, kündeten Trompetenstöße und Paukenwirbel jenseits der Palisaden den Beginn der Lustbarkeiten an. Darauf ritt als Herold der Truppen Monsieur de Bardin in antiker, feuerfarbiger, reich mit Silberstickerei besetzter Kleidung auf einem kraftvollen Streitross durch den rechten Portikus auf das Turnierfeld. Ihm voraus ging Monsieur d'Artagnan als Ritterknappe Schild und Lanze tragend mit den Pagen des Königs, des Grafen von Saint-Aignan und des Herzogs von Noailles, worauf der Marschall mit seinen Feldrichtern folgte. Nach einer Gruppe von Trompetern und Paukenschlägern kam Monsieur de Saint-Aignan, der auf griechische Art bewaffnet und mit einem von Goldschuppen überdeckten Harnisch aus Silbergewebe begleitet war. Auf dem Helm, der von weißen, brennend roten und schwarzen Federn umwallt war, trug er einen Drachen aus Gold. Plötzlich erschien, mit anhaltendem Trompetengeschmetter begrüßt, der König selbst, in der Rolle des Roger das Haupt der Ritter vorstellend, die durch Alcine verzaubert waren. Er ritt auf einem lebhaften Zelter und Seide, Gold, Silber und Juwelen blitzten in tausendfältigem Licht. Ein Harnisch aus Goldgewebe, reich bestickt und mit Girlanden aus Diamanten umhangen, umschloss seine kräftige Brust. Der feuerfarbene Federbusch seines Helms umrahmte wie ein Strahlenkranz sein lachendes Gesicht. Ausrufe der Bewunderung und Freude folgten ihm, während er langsam die Bahn umritt.
Großes Theater, großes Aufgebot bei den höfischen Festen des Sonnenkönigs. Absoluter und absolutistischer Luxustaumel im Barock. Wir Deutsche allerdings sind da im Vergleich echte Spaßbremsen. Ein Volk von Sparern. Am liebsten legen wir unser Geld auf die hohe Kante. Dabei lohnt sich das gar nicht mehr, aber wir machen einfach weiter. Sie hören HR2 der Tag. Das Geld schmilzt auf der Bank. Alles über Inflation, so unser Thema heute Abend. Die Preise steigen also, die Zinsen fürs Sparen allerdings leider nicht, ganz im Gegenteil. Inzwischen gibt es sogar schon Banken wie die Kreissparkasse München-Starnberg, die Zinsen verlangt, bislang für Geschäftskunden. Die müssen dann also für ihr Guthaben bei der Bank Strafzinsen zahlen, 0,4% im Jahr. Und so sind wir Sparer am Ende dann doppelt gekniffen. Beim Einkaufen bekommen wir weniger fürs gleiche Geld und obendrein schlägt die Inflation voll auf den Wert des Ersparten. Eine direkte Folge der EZB-Nullzinspolitik, mit der sie den angeschlagenen Südländern Zeit erkaufen wollte. Eine Politik, gegen die ein Deutscher seit Jahren rebelliert, Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Claudia Sauter über diesen einsamen Rufer in der Wüste.
Im Mai 2011 wird Jens Weidmann Bundesbankpräsident, mit 43 Jahren der jüngste in der Geschichte dieser Institution. Sein zentrales Geschäftsfeld ist die Geldpolitik des Eurosystems. Als Bundesbankpräsident gehört er zum Rat der Europäischen Zentralbank und hat dort ein herausgehobenes Rederecht in den Donnerstagssitzungen, gleich nach Präsident Draghi. Es nützt ihm aber nichts. Und das fällt auf. Am 31. Dezember 2011 schreibt die Süddeutsche Zeitung:
Bundesbankpräsident Weidmann stemmt sich gegen die Politik des lockeren Geldes. Er muss sich jetzt auch durchsetzen.
Weidmann kann sich aber in der Europäischen Zentralbank gegen Draghi und die anderen 18 nationalen Notenbankchefs nicht durchsetzen. Er kann nur warnen. Dafür nutzt er die Presse. Sie druckt eifrig Interviews mit ihm. Am 31. Dezember 2012 schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Weidmann verweist darauf, dass Sparer durch die Politik der EZB zur Euro-Rettung belastet würden, weil die Zinsen für Sparguthaben niedriger seien als die Inflationsrate.
Spätestens von 2012 an sind sämtliche Stellungnahmen Weidmanns ausschließlich Variationen seines Themas. Draghi weist den Vorwurf zurück, dass die niedrigen Zinsen zu Lasten der Sparer gehen. In Bild am Sonntag drängt Weidmann am 19.05.2013:
Die gegenwärtige Niedrigzinsphase darf kein Dauerzustand sein.
Ab da ist klar, das Verhältnis zwischen Draghi und Weidmann ist nicht das Beste. Im Dezember 2016 schreibt die Wirtschaftswoche:
Weidmann hofft 2019 Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank zu beerben. Dass er das vorhat, leugnet er selbst allenfalls halbherzig.
Weidmann ist also im Wartesaal der EZB und muss gleichzeitig ohnmächtig zusehen, wie die Zentralbank unter seinem Widersacher die Märkte weiterhin mit frischem Geld flutet, die Zinsen also weiter bei Null stehen. Und zwar bis mindestens Ende 2017, eigentlich sogar mit offenem Ende, wie Draghi ungerührt zugibt. Dem Bundesbankpräsidenten bleiben nur Nebenschauplätze außerhalb der EZB, um sich zu profilieren. Er darf die Kanzlerin unterstützen, die derzeit den Vorsitz über die 20 größten Industrienationen hat, die sogenannten G20. Im Juli trifft sich diese Großgruppe in Hamburg.
Notenbanken, sagt Bundesbankpräsident Jens Weidmann, können Feuerwehr oder Brandbeschleuniger sein. Und er wird deshalb auch nicht müde, die EZB aufzufordern, ihre lockere Geldpolitik aufzugeben. Bloß hat seine Stimme aktuell jedenfalls kaum Gewicht. Diese Bilder von der Krisenfeuerwehr und vom Brandschaden, die bringt Weidmann übrigens immer wieder an. Bilder, die bei vielen Deutschen eine Urangst bedienen könnten. Die Angst vor einer galoppierenden Inflation. Umfragen kommen zu dem Ergebnis, dass
dass die Inflation die drittgrößte Angst der Deutschen ist, direkt nach Demenz und Armut im Alter. Professor Werner Plumpe ist Wirtschaftshistoriker von der Uni Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, für diese German Angst gibt es noch viel schärfere Begriffe. Draghi spricht von einer perversen Angst. Historiker diagnostizieren eine Inflationspsychose. Welche Krankheit stellen Sie uns aus?
Also ich kann das nicht erkennen. Ich glaube, was in diesen Umfragewerten und auch in der öffentlichen Diskussion zum Ausdruck kommt, ist im Grunde genommen die geronnene Erfahrung, dass der Bürger mit seinem Vermögen für staatliche Experimente zu zahlen hat. In Deutschland im 20. Jahrhundert zweimal nach den Kriegen. Da sind die Kriegskosten durch Inflation beseitigt worden. Der Staat hatte Krieg geführt und die Bürger waren am Ende verarmt. Und diese Angst ist weiterhin da. Ich glaube allerdings, dass sie heute eher in den Medien aufrechterhalten wird, als wirklich noch als Erinnerung zu existieren. Gleichwohl, Inflation hat in Deutschland keinen guten Ruf, das ist richtig.
Das eine große historische Wundmal, wenn wir jetzt bei den Krankheitsbildern bleiben möchten, war ja das Jahr 1923. Da ist das Geldsystem komplett aus den Fugen geraten. Da sind rund um die Uhr fast 2000 Druckerpressen gelaufen. Geld war Spielgeld geworden und wurde nicht in Portemonnaie, sondern in Schubkarren transportiert. Und über Nacht waren dann viele oder alle sogar Rücklagen weggeschmolzen und die Menschen hatten die sich ja vom Munde abgespart. Wir haben das alle in Geschichte durchgenommen, das ist aber schon ein bisschen her. Können Sie uns nochmal in Erinnerung rufen, wie es überhaupt zu dieser Hyperinflation gekommen ist damals?
Naja, das Deutsche Reich musste nach 1914 den Krieg finanzieren und das ging alleine mit Steuern nicht. Und da der internationale Kapitalmarkt verschlossen war und sich im Ausland, also bei den Feinden naheliegenderweise kein Geld leihen konnte, hat man das zunächst bei den eigenen Bürgern getan. Den hat man Kriegsanleihen in erheblicher Höhe verkauft. Und da auch die nicht gereicht haben, hat man dann die Geldpresse angeworfen. Die Reichsbank und die Reichsregierung haben das gemeinsam betrieben. Und als der Krieg vorbei war, da stellte man fest, oh, wenn wir jetzt wieder anfangen zu sparen, dann wird das ganz schwierig. Dann werden die sozialen Probleme noch größer. Hat also an der Politik der Druckerpresse festgehalten, bis dann schließlich 1922/23 die Inflation, die Geldentwertung völlig außer Kontrolle geraten ist und sie schließlich im November 1923 umgestellt worden musste. Da wurde aus einer Billion Mark, das muss man sich vorstellen, da wurde eine Reichsmark beziehungsweise Rentenmark daraus. Das war eine Folge des Krieges.
1923 war also traumatisch, aber wieso sollten wir heute noch Angst davor haben? Das ist ja jetzt schon Generationen her.
Ich glaube, was geblieben ist, ist im kollektiven Gedächtnis vielleicht so etwas wie ein Misstrauen. Wenn der Staat Experimente macht, dann muss man rechtzeitig schauen, dass man sein Vermögen in Sicherheit bringt. Denn das Gleiche hat sich ja im Zweiten Weltkrieg wiederholt. Und die Währungsreform 1948, die hat ja dazu geführt, dass aus 100 ersparten Reichsmark und plötzlich 6,50 Mark geworden sind. Also eine Abwertung von bald 95%. Das ist schon eine ganze Menge. Und das Zweite, glaube ich, was viele Menschen ebenfalls wissen, ist das, dass die gesamte soziale und Kultur der Bundesrepublik, die Sozialpartnerschaft, auf stabilem Geld beruht. Weil wir in Deutschland eben die Tradition einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik haben. Die Gewerkschaften also wussten, sie müssen keinen Inflationsaufschlag oder bis auf die 70er Jahre keinen Inflationsaufschlag verhandeln, sondern der Lohn kann sich an der Produktivität orientieren. Das ist eigentlich auch der Hintergrund, weshalb die deutsche Wirtschaft so erfolgreich ist. Und das sollte man eben nicht aufs Spiel setzen.
1948 haben Sie gesagt, da kam die Währungsreform und auf einmal hatten die Sparer schon zum zweiten Mal, womöglich innerhalb von nur einer Generation, fast alles verloren. Trotzdem, so scheint es, sind wir Deutsche aus diesen Erfahrungen nicht schlauer geworden. Sie haben eben das Gegenteil gesagt, aber man könnte ja auch den Schluss ziehen, wir sparen unverdrossen weiter, obwohl das nichts bringt und obwohl es die Gefahr birgt, alles zu verlieren mit einem Schlag. Wie erklären Sie sich das?
Naja, das ist die große Leistung der alten Bundesrepublik gewesen, dass sie nach dem Desaster des Ersten und des Zweiten Weltkrieges das Land stabilisiert hat und dass das Vertrauen zurückgekehrt ist, nicht nur in die eigene Gemeinschaft, sondern auch in die Politik der Bundesbank. Das ist der große, bis heute anhaltende Ruf der Bundesbank, dass sie für stabiles Geld gesorgt hat und die D-Mark eigentlich gut durch gar nicht so einfache Zeiten seit den 1970er Jahren gebracht hat. Und was wir heute haben, ist, wir haben nicht mehr die Rolle der Bundesbank, sondern wir haben die Europäische Zentralbank. Und ich glaube, da ist das Vertrauen der Menschen mit guten Gründen, muss man sagen, nicht so groß wie gegenüber der Bundesbank.
Jetzt wird aktuell immer wieder, auch medial, sagen Sie, der Mythos der deutschen Angst vor der Hyperinflation beschworen. Gibt sie denn wirklich in allen Altersstufen? Wenn man sich nämlich junge Leute anschaut, dann scheinen die doch eigentlich gar nicht so zu sparen, sondern sich ständig irgendwas Neues zu kaufen, neue Anziehsachen oder Elektronik oder so etwas.
Also ich glaube, zunächst ist diese deutsche Inflationsangst ja auch ein rhetorisches Mittel der Vertreter der EZB oder einer lockeren Geldpolitik, um den deutschen Widerstand dagegen zu delegitimieren, um ihn in die Kritik zu bringen. Das muss man von daher nicht unbedingt ernst nehmen. Was allerdings richtig ist, in der Tat, ist das, dass in der Bevölkerung die Ängste vor Inflation oder Geldentwertung ganz unterschiedlich sind. Jüngere Menschen, die noch kein Geldvermögen haben, die noch nicht ans Alter denken, die vielleicht ein bisschen mehr in den Tag hinein leben, die haben ganz andere Probleme als das Menschen mittleren Alters oder Ältere haben, die an ihre eigene Altersvorsorge denken, die ein bisschen was gespart haben, die an ihre Enkel weiter vererben wollen. Das ist gut nachvollziehbar, dass da in der Bevölkerung die Stimmung gegenüber der Inflation dann ganz unterschiedlich ist.
Eine Alternative zum Sparen, sagen viele Anlageberater, sind auf lange Sicht Aktien. Die sind aber für die allerwenigsten Deutschen eine Alternative. Haben wir Angst vor Aktien?
Ja, ich glaube, ein bisschen hat das auch mit den schweren Erfahrungen in der Inflation und nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun, dass man danach unbedingt sichere Anlagen wollte. Und man wusste, dass Aktien eigentlich schon eine ganz gute Anlage sind, aber sie können eben steigen und sie können fallen. Und als sich dann in den 1990er Jahren mit der Telekom-Aktie die öffentliche Stimmung ein bisschen zu bessern schien, da kam dummerweise die Dotcom-Blase Anfang des neuen Jahrtausends und da wurden die Erfahrungen und die Kritik gegenüber der Aktie erneut bestätigt. Da schien man das dann Hand in Hand fest zu haben. Wir haben es versucht mit der Aktie und jetzt sind wir wieder vor die Wand gefahren, da lassen wir besser die Finger davon. Also ich glaube, hier kommen historische Erfahrungen und Ängste dann zum Ausdruck, die insgesamt, da würde ich Ihnen recht geben, dazu führen, dass die Aktie in Deutschland dann vielleicht doch zu kritisch gesehen wird.
Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker von der Uni Frankfurt. Er hat gerade ein Buch geschrieben über den Chemiker Karl Duisberg, eine Unternehmergeschichte zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Und genau in diese Zeit verorten wir auch den Beginn der sogenannten German Angst vor der Inflation. Sparen ist ja eigentlich ziemlich puritanisch. Verschwendung wiederum ist sehr barock. Und was wurde da nicht gefeiert? Das Leben ganz allgemein in Hülle und Fülle, opulent mit rauschenden Festen. Karl Selzle beschreibt uns eines am Hofe von Ludwig dem 14. 1664 fand das statt. Der König selbst ist schon eingeritten. Nun folgt eine Art Motto-Party, würden wir heutzutage vielleicht sagen. Allerdings mit einem etwas größeren Budget.
Während darauf eine Musikkapelle eine zarte Symphonie hören ließ, näherten sich die vier Jahreszeiten auf einem spanischen Hengst, einem Elefanten, einem Kamel und einem Bären reitend. In 12er Gruppen folgten ihnen Gärtner, Schnitter, Winzer und Greise, die Silberschalen mit Früchten und Konfekt in ihren Händen trugen. Mademoiselle de Brie, geschmückt mit natürlichen Blumen, stellte jetzt den Frühling dar und rezitierte wiederum lange Verse zum Lobe der Königin und der Königinmutter. Doch hörten diesmal die Anwesenden kaum zu, da ihre Aufmerksamkeit auf eine schöne Maschine gelenkt wurde, die hinter Mademoiselle de Brie auf geheimnisvolle Art kreiste und dabei langsam auf die Erde herabsank. Es war dies aber eine Grotte, in der Pan und Diana in den verschlungenen Zweigen eines Baumes ruhten, von Leuten umgeben, die mit den verschiedensten Erzeugnissen aus Wald und Feld beladen waren. Diese Geschenke einer reichen Natur brachten nun die beiden Gottheiten dem König dar. Und damit war auch die Zeit für einen Imbiss gekommen. Wie durch Zauberei flammten alle Kerzen auf den Silberleuchtern der Palisaden auf. 200 Masken, brennende Wachsfackeln tragend, reihten sich entlang eines großen ovalen Tisches, der, mit Blumen geschmückt, mittels eines raffinierten Mechanismus plötzlich dastand. Während Lakaien auf Platten und Tellern die üppigsten Gerichte auftischten, begaben sich die Instrumentalisten mit vollendeter Anmut im Rhythmus ihrer Weisen zum rückwärts gelegenen Laubenportikus.
Und all dieser Pomp in einer Zeit, in der die Menschen ja eigentlich tief verunsichert waren. Der 30-jährige Krieg war gerade mal 16 Jahre her. Verunsicherung gibt es auch heute. Wir haben gehört von German Angst. Und einige Soziologen sagen, da wirkt auch nach 3 oder mehr Generationen unterschwellig noch die Erfahrung nach, die unsere Verwandten nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg machen mussten. Den Verlust all ihrer Ersparnisse. Damals war das Geld buchstäblich in Rauch aufgegangen. Und davon profitieren heute all diejenigen, die mit unserer Angst vor der Inflation Geld machen möchten. Da werden völlig übertrieben Bilder vom Crash beschworen. Und dem sparwilligen Verbraucher schlägt er allerhand entgegen.
Verschenken Sie kein Geld, herrschen mich ein Herr Morin und ein Herr Günther vom Cover Ihres Buches an. Habe ich nicht vor, aber wahrscheinlich bin ich gerade dabei, Geld zu verschenken. Man tut das ja dauernd, wenn es nach diesen Experten geht. Aber was soll ich denn machen? Was in aller Welt? Meine Nerven sind ja schon so zerrüttet, dass ich kaum noch einen Euro in der Hand halten kann. Vor Angst, dass er gleich zerrinnt. Der Crash kommt, schreien alle Internetseiten, die Bücher und die Zeitschriften. Und das heißt, mein Geld ist in Gefahr. Denn würde sonst die Zeitschrift Kapital titeln Geld in Gefahr und das Euro-Magazin kaum ein Jahr später gleich nochmal Geld in Gefahr? Ich kann da gar nicht hinsehen. Schaue auf meinen Bildschirm und lese, verkaufen Sie alles. Der Crash kommt. Rette sich, wer kann, denn die Notausgänge sind klein. Gut, was meine Panik etwas mildert, ist die Tatsache, dass das alles schon etwas länger her ist und der Crash seither nicht gekommen ist. Ich nutze also die Atempause und denke nochmal ganz in Ruhe darüber nach, wie ich das bisschen, was ich habe und möglicherweise ersparen kann, anlege, zum Beispiel damit das Kind später mal studieren kann. Und schon ist die Panik wieder da. Auf der Bank gibt's ja keine Zinsen. Und dann kommt jetzt auch noch diese Inflation. Während ich diesen einen Euro also herumdrehe, tropft der Wert gewissermaßen auf den Fußboden. Und schon wieder ermahnt mich dieses Buch, verschenken Sie kein Geld. Nein, bloß nicht. Ich muss das haben und stelle bei der Gelegenheit fest, Kunden, die das gekauft haben, haben auch gekauft. Denke, werde reich. Ist bestellt. Und in 4 Stunden zum Depotgenie. Ich habe zwar nur 2 Stunden Zeit, aber immer her damit. So, jetzt müsste ich doch wissen, was ich mit meinem Geld anstellen kann, damit es wenigstens nicht dauernd weniger wird. Aber leider steht in jedem Buch was anderes drin. Aktien soll ich kaufen, sagt der eine. Mach ich. Aber welche? Die besten 8 Aktien der Welt? Oder die Gewinneraktien 2017? Oder Hans Meiser enthüllt, mit diesen 5 Top-Aktien verdienen Sie ein Vermögen? Ja, gerne. Aber warum sind das nur bei jedem von diesen Schwindlern andere Aktien? Und was ist, wenn dieses Jahr dann vielleicht möglicherweise bestimmt todsicher doch der Crash kommt? Da halte ich mich doch lieber an Buch 2, das mir empfiehlt, Gold kaufen. Mach ich. Würde ich machen, wenn mich nicht Buch 3 dafür auslachen würde. Gold bei dem Preis. Stattdessen soll ich in eine Streuobstwiese investieren. Mach ich. Oder? Ja. Und nun? Während ich mich nicht entscheiden kann, verliert mein Geld doch seinen Wert, sekündlich. Deutschland in der Eurofalle, lese ich. Ich in der Eurofalle würde es besser treffen. Und dann steht da noch, der Brexit ist der Untergang der EU. China reißt die Weltwirtschaft in den Abgrund. Die Zinspolitik von EZB und FED sind der Nagel im Sarg des Kapitalismus. In meinem Sarg, in meinem, denke ich und lese gleich daneben, Deutschland in Gefahr. Da geht's ausnahmsweise nicht um Geld, sondern um Kriminalität. Aber es bringt mich auf die rettende Idee. Ich gebe alles, was ich habe, dem nächstbesten Einbrecher. Dann weiß ich wenigstens, warum es weg ist.
Rainer Dachselt über die Frage, wohin mit meinem Geld, wenn Sparen nicht mehr lohnt und Zinsen de facto abgeschafft sind, gefunden hat er eine bestechende Antwort. Uns Sparern entgehen durch die Nullzinspolitik der EZB Milliarden im Jahr, verglichen mit dem Zinsniveau vor der Eurokrise. Höchste Zeit, sich zu wehren, sagen manche, weil EZB-Chef Draghi bislang so gar keine Anstalten macht, die Inflation zu bekämpfen und Sparer wieder zu höheren Zinsen zu verhelfen, geht es jetzt um eine eigene Verteidigungsstrategie. Andreas Hacketal ist Finanzprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität und Programmdirektor am dortigen Forschungszentrum SAFE. Guten Abend.
Frau Pirot, einen schönen Abend.
Herr Professor Hacketal, wir Deutsche legen jedes Jahr ungefähr 1/10 unseres Geldes zurück. Ist das eine schlechte Angewohnheit?
Also es gab eine Zeit, da legten die Deutschen sogar noch weit mehr zurück. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und die 10% ist der Durchschnitt. Das macht ja nicht jeder sklavisch 10%, sondern die Vermögenden eher mehr. Und von ihnen gibt es ja auch durchaus mehr. Und dann gibt es natürlich auch Bevölkerungskreise, die können gar nichts zurücklegen. Also der Schnitt 10% sagt nicht so viel, ob das jetzt gesund oder weniger gesund ist, aber im Verlauf der letzten Jahre nimmt das eher ab.
Allein auf bessere Zeiten für Sparer zu hoffen, ist keine gute Idee. Trotzdem bunkern wir Deutsche Billionen auf den Sparkonten. Wie erklären Sie sich das?
Das hatten Sie ja zuvor schon in Ihrer Sendung diskutiert. Gibt es die deutsche Angst? Gibt es da zu viel Risikoaversion, wie wir das nennen würden? Ich glaube nicht. Der Beitrag eben, der humoristische, hat ja deutlich gemacht, man kann ja fast verrückt werden angesichts der vielen Möglichkeiten und der vielen Möglichkeiten, auch was falsch zu machen. Und in Deutschland mangelt es bei vielen nun mal an der Erfahrung. Da gibt es nicht sowas wie in den USA, dass man von einer Generation lernt, wie man gesund in Aktien investiert, sondern man sucht vielleicht nach dem heißen Tipp und landet dann wie bei der Telekom auf der Nase. Sprich, das Training fehlt vielen in Deutschland, wie man sinnvoll, und das ist gar nicht so kompliziert, Geld anlegt. Und da gehören zum Beispiel Aktien auch dazu. Also ich glaube, diese Erklärung, Risiko, und wir sind nun mal anders als die anderen, die greift nicht so wirklich, sondern es mangelt tatsächlich an einem Trainingsprogramm.
Wenn Deutsche sparen, dann meinen sie oft aber auch, es ist damit getan, das Geld aufs Konto zu legen. Damit ist unser Job dann eben aber noch nicht getan. Sie haben ja einen Blog mit Videobotschaften, das heißt, Deutschland lernt sparen. Müssen wir lernen, anders zu sparen?
Naja, das knüpft an die Idee mit dem Trainingsprogramm an. Also dieser Blog oder Beiträge in Zeitungen, und da bin ich nicht alleine, dienen dem Zweck, dieses Thema zu entmystifizieren. So wahnsinnig kompliziert ist das nicht. Versuch's mal mit der Analogie Diäten. Auch dort gibt's Versprechungen jedes Jahr, jede Woche neue, was da Wundermittel sind. Und de facto weiß jeder, es geht darum, weniger Kalorien zu sich zu nehmen und sich mehr zu bewegen. Und ähnlich ist es in der Geldanlage. Es sind nicht die besonderen Tipps und das besondere Wissen, sondern es geht darum, die Grundregeln zu beherzigen. Die kommen in dem Blog vor, und da geht es darum, breit streuen über möglichst viele Anlageklassen. Wenn man nicht so viel Geld dann hat, dann natürlich niemals Einzelaktien kaufen, sondern Fonds. Und die große Frage ist in der Tat, wie viel Risiko insgesamt? Und das ist der Drehregler. Und das ist gar nicht so kompliziert.
Eins haben wir jetzt aber gelernt: Wenn klassisches Sparen also fast unmöglich geworden ist, dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir dann am besten mit unserem Geld machen. Sollten wir da zum Beispiel Aktien kaufen? Da haben sich ja viele in der Vergangenheit eine blutige Nase geholt, wenn wir an die Telekom-Aktien zum Beispiel denken.
Da haben Sie vollkommen recht, oder die Internet-Stocks damals. Aber genau das ist auch der falsche Weg, in Aktien Geld anzulegen, auf Einzel zu setzen. Da scheint aber tief in den Menschen drin zu sein, dass er Geschichten sucht, Versprechungen sucht. Das Langweilige wäre das Richtige. Breit streuen, und zwar nicht nur innerhalb Deutschlands. Die meisten Anleger, so auch immer wieder in unseren Zahlen, legen ihr meistes Geld in deutschen Aktien an. Dabei geht natürlich in anderen Ländern dieser Welt viel mehr die Post ab, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Aber es geht um die Streuung, damit man eben nicht von den Risiken einzelner Unternehmen abhängt. Also wenn man das richtig macht, dann werfen Aktien langfristig im Schnitt 5% mehr ab als das Sparbuch. Und es gab in der Vergangenheit keinen Zeitraum von 15 Jahren, in den Aktien tatsächlich mal negativ waren. Also langfristig sind die gar nicht so riskant, wenn man es eben richtig macht.
Der Sparkassenpräsident Georg Farren schon hat gesagt, durch die Inflation geht jetzt eine Schere auf, die wir durch klassische Sparformen nicht schließen können. Muss man daraus vielleicht auch umgekehrt verstehen, dass wir jetzt mutiger werden müssen und dann eben auch auf riskante Anlagen mehr setzen?
Ja, leichter gesagt als getan. Der Appell, Menschen, werdet doch mutiger. Es gibt ja schon seit Jahrzehnten Appelle von Verbänden, von Banken und so weiter, die sagen, also die zur gesunden Geldanlage gehören Aktien oder Fonds dazu. Also wie macht man es konkret? Eine Vermutung ist tatsächlich, dass man Hürden abbaut. Es ist ja so kompliziert, und der Bankberater, warum empfiehlt er jetzt bestimmte Produkte? Also wie kommt man denn hin zu dieser gesunden Anlage? Und da gibt's, denke ich, jetzt am Horizont durchaus Tendenzen, dass die Technologie uns hilft, diesen Prozess dramatisch zu vereinfachen. Mittlerweile sind wir gewohnt, vieles am Telefon zu machen oder am Computer, und die Geldanlage erfährt derzeit auch eine drastische Vereinfachung, sodass da durchaus ein Versprechen drin liegt, breitere Bevölkerungskreise auch mit geringeren Vermögen zu erreichen, dass die eben dieses Trainingsprogramm durchlaufen und dann sehen, so schwierig ist es gar nicht und so riskant ist es auch gar nicht.
Wer dafür zurückschreckt vor dem Risiko, der hat ja auch in der Vergangenheit gerne schon mal auf Gold gesetzt, also sich klassischer und vermeintlich weniger riskant entschieden. Allerdings geht dieser Goldpreis da gerade rauf, runter und hoch und nieder. Wie sieht das aus mit Gold? Ist es tatsächlich eine Fundgrube, eine Goldgrube?
Also Gold ist höchst riskant. Die Vorstellung, dass das sicher ist, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es ein sicherer Hafen ist. Also in Zeiten von großer Panik, wenn also das Geld entwertet wird und kaum noch etwas da ist, was vermeintlich einen sicheren Wert hat, weil es eben nicht beliebig vervielfältigt werden kann, wie zum Beispiel Geldscheine, dann ist Gold der Hafen. Also in diesen extremen Szenarien mag Gold eine gute Idee sein. Aber in normalen Zeiten und damit in den meisten Zeiten ist das eine höchst riskante Anlage, die anders als Aktien, die übrigens auch ein Inflationsschutz sind, keine Rendite abwirft. Das heißt, für die meisten Anleger und gerade die mit nicht so großen Mitteln ist Gold keine gute Wahl.
Oder am Ende dann vielleicht doch die Streuobstwiese. Wir Deutsche sind bequeme Sparer, aber aktuell keine cleveren Sparer. Denn auch wenn der Kontostand wächst, knabbert die Inflation an der Kaufkraft. Deshalb sollten wir ergänzende Alternativen suchen, sagt Andreas Hacketal, Finanzprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität. Aber natürlich nicht das ganze Ersparte umschichten. Vielen Dank. Heute klammern wir Langweiler uns an unser Erspartes, an unsere Anlagen. Im Barock hat sich niemand drum geschert. Mit vollen Händen wurde da das Geld zum Fenster rausgeworfen. Nach 2-3 Tagen Feierei war dann alles vorbei, der Moment und der Rausch. Wir hören noch einmal den Literaturhistoriker Kurt Selzle, der uns von einer Riesensause berichtet am Hofe Ludwig XIV. Auf dem See eine künstliche Insel und dort eine eigens verfasste Komödie von Molière.
Über dieses Rund war auf Befehl des Königs über Tag ein riesiges Leinwanddach gespannt worden, um die Lichter gegen den Wind zu schützen, der sich bereits am vergangenen Abend erhoben und nicht wieder aufgehört hatte. Unter dieser Kuppel war eine Laubenhalle mit vielen Tribünenplätzen für die Zuschauer errichtet. Im Hintergrund befand sich die Bühne, umrahmt von zugeschnittenem Blattwerk. Vor der Bühne waren die Musiker untergebracht. 5 herrliche Kronleuchter mit unzähligen Kerzen und 10 andere, mit Kränzen natürlicher Rosen umflochten, verbreiteten eine sanfte Helligkeit. Sobald alle Gäste Platz genommen hatten, hob sich der Vorhang. Große Bäume links und rechts eines Kanals eröffneten eine Perspektive, die durch Laubpalisaden ins Unendliche verlängert schien. Weit in der Ferne konnte man den herrlichen Palast der Alcine auf einer Insel inmitten eines Sees erkennen. Die berüchtigte schwimmende Insel der heimtückischen Zauberin. Wenn nun mit dieser großartigen Szenerie auch ein recht imposanter Rahmen für die ausgedehnten Ballette der Komödie, die Molière selbst mit seiner Truppe spielte, geschaffen war, so entsprach ihr Inhalt freilich in keiner Weise der Idee des Ganzen. Das Stück drehte sich, und das nicht einmal in befriedigender Weise, um nichts als die Launen und die Unzuverlässigkeit der Liebe. Trotzdem aber wurde der Aufführung durch die Pracht ihrer Ausstattung und die groß angelegten Ballette ein voller Erfolg zuteil. Wer aber hätte es dazu mal auch wagen wollen, darüber anderer Ansicht als der König zu sein?
Kurt Selzle über höfische Pracht und Pomp im Barock, während wir heute kleinlich sparen. Sie hören HR2 der Tag, das Geld schmilzt auf der Bank, alles über Inflation. Das ist unser Thema, da wollen wir schauen, was wir zusammentragen. Und dazu gehört natürlich auch die Brüsseler Sicht, denn die EZB hat zwar eigentlich nur ein kleines Mandat, ein eng umgrenztes, aber sie wird auch zunehmend in die Rolle des Ausputzers gedrängt und macht damit dann eben doch Fiskalpolitik über die Paragraphen hinaus. Wobei man sagen muss, diesen Spielraum nimmt sie sich nicht nur, diesen Spielraum schustert ihr Brüssel auch dankend zu. Und so schaut die EZB seit Jahren, wie sie den südeuropäischen Wackelkandidaten aus der Patsche helfen kann. Zum Beispiel, indem sie durch den Kauf von Anleihen den Zinsdruck nimmt. Von Spanien, Italien oder, ganz prominentes Beispiel, Griechenland. Denn eine Rückkehr zur Drachme, die will natürlich auch keiner.
Es könnte so einfach sein. Jedes Euroland druckt seine Geldscheine einfach selbst, je nach Bedarf. Griechenland hat mal mit diesem Gedanken gespielt auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise, wurde aber dann doch zurückgepfiffen.
Druck von Noten ohne Bewilligung durch die EZB ist das Verbrechen der Falschgelderzeugung.
mahnte Österreichs Notenbankchef Ewald Nowotny. Griechenland bekam aber dann doch noch Geld ohne eigene Notenpresse. Die EZB sorgte dafür mit einem Kaufprogramm für Staatsanleihen. Die Euphorie war grenzenlos, ebenso wie das Vertrauen weltweiter Investoren in die EZB. Dazu eine Nullzinspolitik für alle. Die Idee vom Helikoptergeld machte die Runde, sorgte für leuchtende Augen auch bei manchem EU-Abgeordneten. Daraus wurde noch nichts. Aber sonst lässt die EZB nicht ab von ihrem Kurs der lockeren Geldpolitik. Wer Geld will, kriegt es. Billig. Zu billig für Staaten, die nichts Richtiges damit anfangen, warnt EU-Parlamentsvize Alexander Graf Lambsdorff, FDP.
Es kann durchaus sein, dass sich jetzt einige Regierungen zurücklehnen und sagen, naja, frisches Geld von der EZB, da müssen wir uns nicht mehr anstrengen.
Entscheidend sei aber nicht, das auszugeben, was man gerade hat, sondern sich zu überlegen, wohin man langfristig will.
Ob es wirklich zu Wachstum in diesen Ländern kommen wird, wenn Reformen ausbleiben, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich glaube das nicht. Gerade Frankreich und Italien bleiben aufgerufen, mehr zu tun, wenn es darum geht, ihre Wirtschaft auf Vordermann zu bringen.
Interessanterweise befindet sich der FDP-Politiker damit in ausgesprochen linker Gesellschaft. Der linke EU-Abgeordnete Fabio De Masi spricht von kafkaesken Verhältnissen. Die EZB müsse öffentliche Investitionen statt Finanzblasen finanzieren, zum Beispiel über Garantien an die Europäische Investitionsbank. Nötig auch eine Sondersteuer für Reiche, um auf diese Weise an mehr Geld zu kommen. Ähnliche Töne auch von den Sozialdemokraten. Gut kommt die EZB-Politik aber bei vielen Konservativen weg. Der EU-Abgeordnete Markus Ferber, CSU, sagt:
Das ist ein klares Signal an die Finanzmärkte, aber auch ein klares Signal an die politisch Verantwortlichen.
Die Grünen wollen sich hier nicht festlegen.
Das Programm der Europäischen Zentralbank ist nicht richtig und trotzdem notwendig.
Mit diesem Satz gibt der grüne EU-Finanzpolitiker Sven Giegold Rätsel auf. Das EZB-Programm sei richtig.
Um die Zinsen in den Krisenländern ein Stück abzusenken.
Aber
trotzdem sind die Maßnahmen nicht richtig, weil es eigentlich Aufgabe der Mitgliedsländer ist, die Wirtschaft in Europa wieder in Gang zu setzen.
Trotzdem, der Wirtschaft geht es offenbar besser, als diese Stimmen vermuten lassen. Nicht zuletzt dank eines milliardenschweren EU-Investitionsprogramms. Es profitiert von billigen Krediten und der EZB-Nullzinspolitik. Bleibt die Frage, wenn Geld so billig ist, steigt dann nicht auch die Inflation? Die Inflation in der Eurozone lag zum Jahreswechsel bei etwas über 1%. Aber in vielen EU-Ländern scheint das Leben immer teurer zu werden, subjektiv. Tatsächlich hat es in vielen EU-Ländern derart geringe Preissteigerungen seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, sagen die EU-Statistiker. Die Erklärung in Brüssel: Viele Verbraucher fühlten eine Inflation, die gar nicht da sei, weil Konsumenten meistens nur die Preise im Kopf hätten, mit denen sie täglich zu tun haben. Also kein Maßstab für die Wirklichkeit. Was weniger wird, ist das Geld auf dem Sparkonto. EU-Politiker raten zu Aktien und sagen, was für den einen schlecht ist, ist für den anderen gut. Schlecht für die Alten, die viel gebunkert haben, gut für die Jungen, die Kredite brauchen für die Familie, aber auch für Unternehmen. Außerdem verlässt sich die EU gerne auf den Rat des Internationalen Währungsfonds. Die niedrigen Zinsen beibehalten, so lautet die Empfehlung des IWF an die Frankfurter Eurobanker.
Andreas Meyer-Feist, unser Brüssel-Korrespondent, darüber, wie Europaabgeordnete die Arbeit, den Kurs der EZB bewerten. Manch ein Kritiker sagt, das ist Klientelpolitik. Da sitzt mit Mario Draghi ein Italiener bei der EZB am Hebel, der zu viel für sein Heimatland tut und dessen südeuropäische Nachbarn. Wir sprechen heute Abend über Inflation und Inflare heißt ja aufblähen. Die EZB kauft also Anleihen von Ländern, die sich sonst überhaupt nicht bezahlbar am allgemeinen Markt finanzieren könnten und dadurch entsteht eine Geldschwemme. Ein Kollege von der FAZ hat sich die Mühe gemacht, das einmal umzurechnen. Wenn die EZB bis Ende dieses Jahres also Papiere im Wert von 2,3 Billionen Euro gekauft hat, dann ergäbe das in 500-Euro-Scheinen einen Turm, der 6-mal so hoch ist wie der Turm der EZB am Main. Die Geldmenge in Europa ist seit Beginn der Währungsunion um mehr als 150% angeschwollen. Die EZB nimmt mit den Anleihen den Banken die Kredite aus den Büchern, damit die freizügige Kredite vergeben können und dadurch dann eben der private Konsum und die Wirtschaft angekurbelt werden, so die Idee. Professor Thorsten Polleit ist Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel GmbH und Mitgründer der PNR Value Fonds für Goldhandel. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Herr Professor Pollert, es gibt die Position, wenn da die Geldmenge steigt, die Verbraucherpreise und die Inflation mäßig hochgehen, dann kann das durchaus auch Wachstum schaffen. Sie sehen das genau umgekehrt. Warum?
Ja, eine Wirtschaft, damit sie wachsen kann, braucht keine steigende Geldmenge notwendigerweise und auch schon gar keine steigenden Preise. Denn steigende Preise sind natürlich schädlich für jeden Sparer, für jeden, der Geld hält. Das Vermehren der Geldmenge in der Volkswirtschaft sorgt zudem dafür, dass Einkommen und Vermögen umverteilt werden. Und das schafft in der Regel Ungerechtigkeiten. Also insbesondere die kleinen und mittleren Einkommen sind die Verlierer in diesem Umverteilungsspiel.
Manche sagen aber auch, Inflation ist ein Indikator dafür, dass nun die Wirtschaft wächst, dass es eine robuste Wirtschaft gibt.
Ich glaube, dem kann man entgegenhalten, dass es viele Beispiele gibt in der Vergangenheit, wo die Inflation angezogen ist, aber die Wirtschaften in eine Rezession abgerutscht sind, die Arbeitslosigkeit angestiegen ist. Das sah man beispielsweise in den 70er und 80er Jahren in Europa und auch in Amerika. Man kann festhalten, Inflation ist immer und überall ein Übel.
Können Sie uns das mal vorrechnen? Um wie viel werden wir denn Stück für Stück um unser Erspartes gebracht?
Nehmen wir beispielsweise den Euro, der Anfang 1999 eingeführt wurde. Und wer gewissermaßen Euromünzen oder unverzinsliches Geld in Euro gehalten hat, hat seitdem etwa 27% seiner Kaufkraft eingebüßt. Das heißt, mit einem Euro, salopp gesprochen, konnte man 1999 einen Apfel kaufen. Jetzt kann man nur noch etwa 0,7 Äpfel für einen Euro kaufen.
Sie haben da eben sehr drastische Begriffe gewählt, aber historisch betrachtet ist ja ein Wert von 1,9% doch gar nicht so viel. Da hat Deutschland schon ganz andere Phasen erlebt, zum Beispiel zu Beginn der 1990er Jahre und auch zu Zeiten der D-Mark war Geldentwertung häufig ja auch deutlich höher.
Das ist unbenommen, dass die Inflation auch mal deutlich höher war. Nur auch damals gab es schon die Effekte, die ich eben nannte. Und Inflation ist letztlich immer schädlich für eine Volkswirtschaft, weil sie zu Kapitalfehllenkungen führt. Es gibt sogenannte Boom- und Bust-Zyklen und es gibt eben reichhaltiges Anschauungsmaterial, um zu sagen, Inflation ist nicht gut.
Jetzt springen da alle drauf auf die Inflation. Die wird bemessen, indem man sich einen imaginären Warenkorb anschaut. Haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Da sind 700 Waren drin, Lebensmittel, außerdem Dienstleistungen, Freizeitaktivitäten, Miete. Und wenn man die Kosten dieses Warenkorbs vergleicht, dann kann man über die Monate die Inflationsrate ermitteln. Allerdings ist es ja eigentlich nur ein Teilaspekt. Denn wenn wir, sagen wir mal, in den letzten Jahren ein Haus in Frankfurt gehabt hätten, das dann 300.000 Euro teurer geworden wäre, dann ist das ja auch eine Form von Inflation.
Richtig, die Geldentwertung kommt in verschiedenen Gewändern daher. Eine Form der Inflation sind steigende Lebenshaltungskosten, Äpfel, Birnen, Schuhe etc. werden im Zeitablauf teurer. Das wird auch offiziell gemessen. Was nicht gemessen wird, ist das Ansteigen der Preise bei den sogenannten Bestandsgütern, Häuser, Grundstücke, Aktien. Das sind ja auch Güter, die man mit seinem Geld kaufen möchte. Die werden aber nicht offiziell gemessen. Insofern ist die offizielle Statistik der Inflation zu niedrig.
Das heißt, wenn man solche Bestandsgüter, wie Sie sagen, mit einrechnen würde, um wie viel höher würde die Inflation denn dann ausfallen?
Man muss sagen, es gibt keine allgemein akzeptierte Messgröße, die das wiedergeben könnte. Aber ich schätze, im Euroraum, im Durchschnitt der letzten Jahre war vermutlich diese geldmengenangetriebene Inflation insgesamt um die 5%.
Letzte Frage. Die EZB setzt dennoch darauf, dass die Inflation weiter steigen soll. Jetzt haben wir eine Weltenlage, die sehr unübersichtlich ist. Sturm von Westen aus den USA mit Trump, Sturm von Osten aus Russland mit Putin. Welche Weichen sollte die EZB in diesen Zeiten Ihrer Meinung nach stellen?
Es ist natürlich naheliegend, dass man versucht, von Seiten der Geldpolitik die Wirtschaft zu stützen, Wachstum und Beschäftigung zu fördern, auch durch eine niedrige Zinspolitik und natürlich das Ausweiten der Geldmenge, um Pleiten von Banken und Staaten zu verhindern. Allerdings darf man dabei nicht aus dem Auge verlieren, dass so eine Politik langfristig keine Probleme löst, sondern neue Probleme schafft. Ich hoffe, dass die Europäische Zentralbank keinesfalls dazu übergeht, die Inflationspolitik weiter zu verschärfen. Denn das wäre sicherlich weiterer Sprengsatz für den Euro. Es wäre auch in der letzten Konsequenz natürlich zum Schaden aller Bürger in Europa.
Professor Thorsten Polleit, Chef Volkswirt der Degussa, vielen Dank. Aber jetzt erstmal mit der Ruhe. Noch kostet die Tasse Kaffee nicht ein paar Millionen Euro, wie wir das in Deutschland schon mal hatten. Dennoch wäre es auch falsch, die Inflation einfach abzutun. Deshalb wollen wir zum Schluss Ulrich Kater zitieren, den Chefvolkswirt der DK Bank ermahnt. Die Inflation kommt nicht mit dem ICE, sondern mit dem Bummelzug. Und das birgt die Gefahr, sie zu unterschätzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.